Okay, läuft. Wir sind mit Markus 14. Vers 32. So, seid ihr fertig mit Quackern hier? Wenn man nicht zuhört, siehst du? Markus 14, Vers 32. Das sind immer die anderen. Das fing im Garten Eden schon so. Eine unendliche Geschichte. Nee, alles okay. So, okay, fangen wir an. Ne? Also, wir sind ja jetzt, wir begleiten Jesus jetzt zum Kreuz. Und das letzte Passa hat er schon genommen mit seinen Jüngern. Ne? Haben wir gesehen, wie die Jünger, ja, im Endeffekt bei diesem Passa mal Jesus essen. Ne? Ich meine, das Volk feiert und isst ihr Lamm, aber die Jünger sitzen da eine Runde mit Jesus und essen ihn. Ne? Und für Jesus ist das ganz klar, die Jünger verstehen es noch nicht, aber er versteht es halt, dass er dieses Lamm ist. Ne? Das über ja, Generationen gefeiert wurde und gegessen. Und er sagt, isst mich und trinkt mich, ne? So, damit ihr frei seid. Damit ihr neues Leben habt, damit ihr gerecht seid. Und hier sitzt dieser gerechte Mann, ne? Dieser gerechte Gott. Und er sieht gerade schon das Kreuz. Und ich meine, für uns ist das Schlimmste, vielleicht, keine Ahnung, so mit Schmerzen zu sterben oder so, ne? Unter Leid. So, keine Ahnung. Jedenfalls ist es was, wovor ich auf jeden Fall Angst habe. Ne? Ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber ich möchte es nicht. Ne? Ich möchte lieber einschlafen und gut. Ne? Wollte schon als Kind. So, wenn ich mal sterbe, dann einfach Augen zu und dann. So. Aber Jesus weiß, was auf ihn zukommt, aber wir werden heute sehen, wie er leidet. Wir werden sehen, dass er den Weg nicht gehen möchte. Und dass er nicht gerne zum Kreuz geht. Sondern er geht ungern zum Kreuz. Aber er leidet nicht wegen seinen Schmerzen, die er dort ertragen muss. Und die Verspottung und das Bespeien, sondern weil er das erste Mal die Trennung von seinem Vater erleben wird. Ne? So, also lass uns damit ernst rangehen. Also, die haben ein Lobpreislied gesungen, haben wir letzte Woche gesehen, in Vers 26, und dann sind sie hinaus zum Ölberg. Der Ölberg heißt so, weil da ganz viele Olivenbäume stehen. Und die Oliven, wissen wir alle, werden gepresst, ne, und dann gibt es leckeres Olivenöl. So, und das war sozusagen der Ölberg. Ganz spannend. Aber um zum Ölberg zu kommen, und das ist interessant, mussten sie aus Jerusalem raus. Und während die jetzt gerade rausgehen, weil das Passa haben sie ja schon gegessen, und gefeiert, so, laufen die ganzen, wird noch geschlachtet. Ne? So, und Josephus, so ein Geschichtsschreiber, der damals in der Zeit gelebt hat, von ihm hat man noch ein paar Schriften und Krams, hat halt aufgeschrieben, was genau da war an dem Tag. So, und 250.000 Lämmer wurden geschlachtet am Passa in dem Jahr. 250.000, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich habe mal überlegt, so, okay, wie viel Liter Blut hat so ein Lamm? Bin mir nicht sicher, ich kann es so schlecht schätzen. Ich weiß noch nicht, wie viel Liter ich habe. So ein Auer.
Ein Mensch hat 6 Liter.
Ja, ein Lamm hat weniger. So ein, ne? Aber sagen wir mal, selbst nur 2 Liter. Das mal 250.000, das sind dann schon mal 500.000 Liter Blut. Ne, und die Schafe wurden ja aufgeschlitzt am Hals, das Blut wurde abgelassen. Aber wohin mit dem Blut? Ich meine, überleg dir mal, so viel Liter Blut, wo willst du da hin? Von daher hatten sie Rinnen Und die Rinnen gingen aus der Mauer raus und liefen in diesem Bach Kitron. Kitrontal, ne? Man musste durchs Kitrontal, um zum Ölberg zu kommen. Und im Johannes 18 kannst du lesen, dass sie über diesen Kitronfluss, Kitronbach gingen. Ne? Brücke oder so. Kitron heißt doch rot oder Blut oder schwarz, irgendwas. Vergessen, ist egal. Aber ich musste mir das so vorstellen, ne? Jesus, sein Weg, ich meine, jetzt geht's los, ne? Und die müssen erstmal durch diesen Bach, der nur aus Blut besteht, drüber, ne? Und Jesus riecht, und weißt du, Blut riecht man, ne? Blut stinkt. Und ich weiß nicht, das schlimmste Fleisch, das ich je gerochen habe, ist Ziegel. Die haben so viel, keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach nur eklig. So, ne? Meine Pfoten haben danach noch Tage gerochen und doch Schaf ist ein Fleisch, das sehr, sehr riecht, das Blut zumindest, ne? Und ich meine, da liegt der Tod in der Luft, ne? Und Jesus geht mit dem Bewusstsein halt zum Kreuz, ne? Was für ein Segen, überleg doch mal dafür, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um zu bluten für uns, ne? Müssen wir das nicht mehr tun? All dieses unschuldige Blut vergießen, ne? Und Jesus läuft und auch die Jünger laufen da und die Jünger haben eh keinen Plan, vernichte, aber Jesus, ne? Und sie gehen zum Ölberg, Vers 32, und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Gethsemane bedeutet Ölpresse. Das ist der Ort gewesen, wo man dann das Öl gepresst hat, ne? Und wir werden sehen, steht jetzt nicht hier drin, Markus, aber in Parallelstellen. Kann jeder selber nachlesen, oben dann steht immer Lukas 22 oder so weiter. Ne? Wissen wir alle, dass Jesus gepresst wurde im Garten Gethsemane. Ne? Er ist zum Beten gegangen, werden wir gleich nochmal lesen. Und er wurde da so, stand so unter Druck, dass selbst das Blut aus seinen Schweißporen kam. Ne? Du musst wirklich unter starkem Druck stehen, damit du Blut schwitzt. Ne? Das passiert. Das passiert sogar recht oft, aber das ist ein psychischer Druck, unter dem man da ist, der einfach nur extrem sein soll. Ich habe noch nie gut geschwitzt, aber mir geht es auch eigentlich ganz gut. Aber Jesus stand da unter Druck und er wurde gepresst. Ne? Das ist schon krass. Lassen wir weiterlesen jetzt. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch mal hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken. Die Jünger bleiben da, nur die drei anderen Jünger dürfen mit. Ne? Und Jesus macht Scherze, fängt an, seine Jünger zu erschrecken. Ist lustig, oder? So, puh, da bin ich. Nee, war nicht lustig, gut. Ich fand's lustig beim Lesen. Aber er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Also Jesus ist hier in Depressionen, ne? Wenn man es so nennen kann, keine Ahnung. Aber Gott kennt sich persönlich aus, so wie es ist, wenn wir traurig sind. Er hat das auch gefühlt. Ne? Er ist stark betrübt, er ist traurig, er ist erschreckt, weil jetzt kommt das auf ihn zu, ne? Worauf er hingelebt hat. Ne? Jetzt ist das da, den Plan endlich zu erfüllen, aber er weiß genau, was es ist. Du musst dir das vorstellen, Jesus ist als Sünder gestorben, steht im 1. Korinther. Der unschuldig war, ist als Sünder gestorben. Um die Sünde frei zu machen. Und Jesus kannte die Sünde nicht. Und ich meine, all die Perversionen, alle unsere perversen Gedanken, alle unsere bösen Taten, unsere Lust nach Dingen oder Menschen, unser Begehren, unsere Gier, unseren Neid, unser Hass auf Menschen, all die Bitterkeit, die wir hatten schon im Leben, all dieser Egoismus und die Selbstsucht, und all dieses Selbsterhöhen und sich nah machen, all dieses Ich, ne? All das wird ertragen, und das weiß er. Das ist das, warum er Blut spitzt. Das ist das, warum er so unter Druck ist, wovor er Angst hat. Und ja, da hatte Jesus Angst. Weil er genau weiß, weißt du, du musst dir vorstellen, wer Gott ist. Und das ist absolut gegen Gottes Natur. Gott hasst das. Gier und Wut und Bosheit. Gott kann das nicht sein. Er kann es so nicht ertragen. Das ist einfach absolut gegen seine Natur. Und das alles wird Jesus tragen müssen. Ja. Und wir sehen ihn am Kreuz, wie er schreit so, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Er nennt ihn noch nicht mal Papa mehr, nicht mal Vater. So, es ist einfach Gott, der seinen Rücken seinem Sohn zuwendet. Und hier ist Jesus. Und lass uns weiterlesen. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihnen vorüberginge. Und er sprach, aber, Papa, Papa, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Da ist Jesus und er sagt, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt und dir ist alles möglich, Vater, aber wenn es einen anderen Weg gibt, um die Menschheit zu retten, dann bitte nimm diesen Plan, weil ich will das nicht. Das betet hier Jesus. Weißt du, und wir in dem Film, da ist immer Jesus, der so lächelt und so ruhig ist und so friedlich sein Kreuz trägt und vielleicht ab und zu mal stöhnt, so, ne? So, aber er geht weiter und er lächelt noch der Frau zu und so. Diesen Weg wollte Jesus nicht gehen. Und das muss uns echt klar sein. Das war keine Freude für ihn. So, es war auch keine Freude für ihn, sich zu erniedrigen als Mensch. Ne? Es ist Gott, der Schöpfer. Und es wird oft verniedlicht, so, aber Gott wollte kein Mensch werden. So, weil Gott hat alles. Gott ist alles. So, ne? Aber es war der einzige Weg. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Komme ich in eine Situation, wo es mir schwer wird, dann knicke ich oft ein. Und es ist okay zu beten, Herr, ich will das nicht. So, ich will den Weg nicht gehen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber was Jesus uns hier lehrt, ist das Folgende. Wenn wir weiterlesen, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja. Als er das gesagt hat, kam ein Engel zu ihm, steht im Lukas 22, 43, und er stärkte ihn. Ja. So, Jesus war da echt unter Druck und diese Gebetszeit muss echt die Hölle gewesen sein. Ja. Aber ich finde es schön, weil selbst da in diesem Druck und sehen wir trotzdem, wie Jesus sich selbst stirbt in dem Moment und sagt so, aber was du willst, das will ich tun. Unabhängig von dem, was ich will. Der Vater wollte es auch nicht. Der Vater wollte seinen Sohn nicht opfern. Und hätte es einen anderen Weg gegeben, wäre Gott nicht ans Kreuz gegangen. Da wäre der Vater pervers. So, welcher Vater nimmt dann den schlimmen Weg? Ne? Aber es gab nun mal, und wir wissen das, es gab keinen anderen Weg. Jesus hat gesagt, nee, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand, nicht einer kommt zum Vater, außer durch mich. Ja. Hey, wir können Gott dafür danken und ihn preisen dafür, weil das, was er da ertragen hat, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht fassen, ich kann es nur versuchen, in so guten Worten wie möglich reinzupacken, damit es Gefühle erregt, aber verstehen kann ich es nicht. Ne? So, was es wirklich für Gott bedeutet, als Sünder zu existieren. Ne? Das sind nicht, was ich will, was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Ne? Die Penner. So, das sind die großen Apostel, ja? So, die drei Felsen, ne, auf die Gemeinde baut. Ne, eigentlich nur der Petrus, aber trotzdem, die drei waren immer da, ne? Und waren immer an vorderster Front bei Jesus, ne? Durften noch tiefere Tiefen erleben, so, ne? Noch größere Wunder sehen als die anderen Tropse da. Und das sind die großen Apostel, ja? So, Jesus ist da in seinem größten Gebetskampf, den er hatte als Mensch hier und wahrscheinlich auch haben wird, in aller Ewigkeit, ne? So, und er sagt, unterstützt mich, helft mir im Gebet, ne? So wie Paulus sagt, bitte betet für uns, für offene Türen, für Freimut, dass das Evangelium raus kann. Also Gemeinden, bitte seid geistlich mit dabei und kämpft. Ne? Aber ich kann mich so hier reinversetzen in die Jünger. Ne? Kennt ihr das? Gehst du in eine Gebetszeit und schläfst ein? Es ist so schlimm, oder? Ich meine, du sitzt da und meinst es wirklich ernst, denn dein Geist ist wirklich willig und du sagst, frühmorgens her, der Tag, nicht was ich will, was du willst. Ne? Und irgendwie penne ich ein am Tag geistlich, ne? Und so ein, da ist Egoismus da, da geht es so oft, dass mein Geist willig ist, aber ich merke einfach am Ende, mein Fleisch ist schwach und ich kann die Jünger hier auch nicht richten. Ne? Weil wir kennen ja die Geschichte, Jesus, und er spricht zu Petrus, hey Simon, schläfst du? Konntest du nicht mal eine Stunde wachen, wenigstens eine Stunde, Petrus? Ne? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist hier eine gute Lektion, die Jesus gibt. Leben im Heiligen Geist, was ist das? Anders formuliert, sei wachsam. Also nimm dein Leben mit dem richtigen Blick und mit den richtigen Augen, den Tag. Ne? Zu wachen bedeutet, dass ich auf der Hut bin, so, dass ich lauere, dass ich höre, alle meine Sinne sind aktiviert. Ne? Wenn ich Wache schiebe, so, da kann ich nicht nebenbei Tetris spielen oder sonst irgendwas, spielt eh keiner mehr heute, aber wisst schon, ne? Oder mich unterhalten mit jemandem, so, weil wenn ich unaufmerksam und verpasse, der Feind ja im Hintergrund lauert, ne? So, aber wenn ich wache, bewusst Wache halte, so, dann gucke ich alles ab. Bei jedem Geräusch, ne? So, und das sagt Jesus, sei wachsam, geh nicht durch dein geistliches Leben mit mir total wie ein kleines Kind, so, ne? So, tüdeli, tüdeli, mal gucken, so, sondern sei wachsam, werd erwachsen, achte auf alles, was passiert, so, ne? So, und bete. Sei nicht nur wachsam, sondern sei das mit mir zusammen. Ne? So, Jesus sitzt bei uns mit dem Wachturm, so, und er geht durch den Tag mit, er ist immer an unserer Seite und A, wir können ihn hören, ganz bewusst, oder B, halt nicht. Ne? Dann ist unser Christsein unbewusst. So, vielleicht haben wir dann mal eine kleine Erfahrung am Sonntag, wenn wir nicht einschlafen, aber ansonsten, so, Jesus sagt, hey, du Penner, wach auf. So, ne? Wach auf. Und kapier doch endlich, dass ich in deinem Leben bin und lauf mit mir. So, ich möchte mit dir reden, ich möchte ein lebendiger Gott sein und nicht ein Konstrukt in deinem Gehirn von Predigten, die du gehört hast von irgendjemandem, sondern ich möchte ein lebendiger Gott sein und dich wirklich leiten. So, also wache und bete. Mach die Augen auf und dann nimm an und verbring die Zeit mit mir. Und die Jünger hier müssten jetzt total ermutigt sein, so wie ihr nach meiner Predigt gerade so und sagen, ja, wir sind wachsam jetzt. Und er ging wieder hin, betete und sprach dieselben Worte und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollen. Ich kann mir das richtig vorstellen. Jetzt geht wieder hin so. Und die drei. Ne? Und Jesus. Hey Petrus, schläfst du? Ne? Ne? Ich kann. Aber auch da, ich meine, Jesus braucht wirklich gerade jemanden an seiner Seite, aber die Menschen sind nicht treu. Sind zu schwach. Ich meine, die Jünger sitzen da draußen und ich glaube, die wollen beten. Ne? An einer anderen Evangelium steht, dass sie vor Traurigkeit so müde waren, weil sie sich so viel Sorgen gemacht haben, so viel geweint haben vielleicht, was weiß ich, so, aber für die war das auch schwer und aber Jesus ist da ganz alleine. Und das muss uns auch klar sein, so, wir können dazu nichts beitragen, wir können nicht mit, also wir sind zwar Soldaten und wir sind im geistlichen Kampf, aber wir können zu Jesus seinen Kampf nichts hinzubringen. Weil Jesus ist der, der nun mal kämpft. Nur er ist der, der siegen kann. Ne? Von daher kriegt er auch alle Ehre für alles. So, warum? Weil er im Endeffekt alles getan hat. Ne? Und wenn ich mich aus dem Bett bewege und mal einen heiligen Tag habe, dann gebe ich dafür auch Gott die Ehre, weil ich weiß, mein Geist ist zwar willig, aber mein Fleisch ist schwach. Und wenn ich einen guten Lauf habe mit Jesus, dann weiß ich, weil er mich gerade trägt hier. Weil er mein Gebet erhört und mein Willen, meinem Herzen, dass ich in seinem Willen laufen möchte. Ne? So, aber das ist schon alles, was ich tun kann. Ich meine, ich kann nur suchen, annehmen und dann tun. Ne? Aber im Endeffekt, der alles verendet, ist nun mal er. So, ne? Das sind Penn Widder, so ein Vers 41. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlafte noch immer und ruht. Jetzt reicht's. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, er ist nahe. Hier ist es wieder vorbereitet, ne? So wie ich so oft bin, wenn ich ins Gebet gehe für euch, sehe ich oft Dinge, die ich eigentlich nicht wissen dürfte, aber trotzdem weiß. Im Endeffekt überrascht es mich nie, wenn jemand kommt, ich habe ein Gespräch, ich brauche dich mal. Ne? Ich male mir dann zwar immer aus, weil ich Menschen vor, ich dachte, ja, jetzt hassen sie mich oder jetzt kommen sie und wollen irgendwas kritisieren oder so. Aber ja, ist egal. Also, ne? Aber im Endeffekt gibt uns Gott halt die Gaben, die wir brauchen. Ne? Aber nur, wenn wir halt zu ihm kommen und um die Gaben bitten. Und das macht er auch nur dann, wenn ich komme, um zu bitten, aber mit der Absicht, um zu geben. Also diese Gabe dann laut machen will, auch damit der andere was davon hat. Wenn ich nur zu Gott komme und sage, Herr, ich möchte dir dienen, deinen Willen tun und ich bitte um deine heilige Kraft und deinen heiligen Geist und dann gehe ich in meinen Alltag und die anderen sind mir eigentlich total egal, dann werde ich auch nichts kriegen. Wenn ich sage, Herr, heute, der Gottesdienst, der soll dir gehören, ich möchte dich loben, dich preisen, dich hören, wenn du willst, kannst du mir was geben, aber wenn ich hier sitze und noch nicht mal meine Bibel aufmache oder mit dem Herzen bin, das sagt, Herr, und jetzt gib mir was. So, und ich möchte dich loben und dich preisen und dienen. Ne? So, und manchmal macht er das, aber dann sitzt du da, hast die Gabe bekommen oder hast ein Gebet und dann fängst du an, auf dich zu sehen und denkst, das ist nichts. Ne? Und hältst die Klappe. So, wir sind Penner, wir sind das alles, wir sind alle Leute, die geistlich immer wieder einschlafen. Das ist so. Und da bin ich dankbar, weil Gott weiß das ja. Und es ist ja nicht so, dass Jesus hier sagt, so, wisst ihr, ich bete für euch hier, ja, bis ich blute, guck mal, so, und ihr pennt nur und lasst mich allein, haut ab, jetzt habe ich echt Schnauze voll, geht, so, ne? Macht Jesus nicht. Pass auf, ich mache das Erlösungswerk, okay, und dann seid ihr alle errettet, aber lasst mich bloß in Ruhe. Geht mir so auf den Zeiger, nee, macht Jesus nicht, sondern, weißt du, er erkennt die Seinen und er weiß unsere Schwachheit. Deswegen ist er da. Und so sehr er das auch hasst, diesen Weg zu gehen. Sehr liebt er das aber auch, weil er uns liebt. Und er sagt, los, es ist soweit. Ich muss in die Hände übergeben werden. Ich muss euch verlassen. Und wir lesen noch Vers 43 bis 51. Und zugleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölfen war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Da ist er jetzt, der Judas. Diese große Schar steht im 1. Johannes 18, ist eine Kohorte, die da kommt, von Soldaten, ne, römische Soldaten. Eine Kohorte ist ein Zehntel von einer Legion. Eine Legion sind 6000 Soldaten, also kommen da 600 Soldaten. Dazu noch der Knechte vom Hohepriester und bestimmte andere Pharisäer, Sadduzäer. Ne, und aber du musst dir das mal reinziehen, da kommen 600 bewaffnete Soldaten, um Jesus abzuführen, der eigentlich nur Gutes getan hat. Ne, außer vielleicht das eine Mal mit der Peitsche. So, aber ansonsten war es ja ein sehr friedlicher Kerl. Ne, so, aber am Passa, und das ist das Interessante, durfte man keine Waffe tragen. War verboten. Dieses ganze Passafest, diese, wie viele Tage? Drei? Drei Tage. Durfte man keine Waffen haben. So, also kommen die trotzdem mit ihren Waffen und das heißt, die haben mit Gegenwehr gerechnet. Ne? So, haben sie auch, den Petrus, ne? Werden wir gleich sehen. Ja. Aber 600 Mann echt gegen Jesus. So, die wollten es echt genau. So, wo waren wir denn? Ah, da, Vers 44. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Habe ich auch nie verstanden, bis jetzt noch nicht. Ich meine, jeder kannte doch Jesus. Der hat jeden Tag gelehrt, ich meine, Wunder getan und klar. Also, ich weiß nicht warum, aber naja, ist egal. So, vielleicht könnt ihr es mir später mal erklären. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn und sprach, Rabbi, Rabbi! Und küsste ihn. In einer anderen Übersetzung steht, küsste ihn zärtlich. Ja. So eine Schlange, oder? So ein, und Jesus steht da und er macht nichts. Ne? So ein, er lässt es einfach über sich ergehen. So ein, ja. Einer aber von denen, die bei ihm standen, zog das Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Wir wissen, wer das war, der Petrus. Und du kannst sagen, was du willst, ne? Ja, Petrus wird Jesus dreimal verleugnen, alles klar. Ganz schlecht, Petrus. Ne? Ich meine, die anderen haben ihn sofort verleugnet und sind gleich abgedüst, ne? Aber ich kann in Petrus nur Stärke sehen. Ne? Der Grund für seine Schwachheit da war, dass er so arrogant war, ne? So ein beim Passer. Als Jesus hat ihn ja vorbereitet auf seine Fehler, die er machen wird. Ne? Jesus hat ihn ja vorbereitet, damit er erbaut ist danach. Weil er sagt auch, wenn ich dann verherrlicht bin und mich zeige, dann tröste auch die anderen damit. Ne? Also er hört nicht auf nach der Verleugnung. Ne? Bei Petrus stand er da und meinte, ja, also ich bin King Dingling, kein Problem, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen. Wenn der Hahn kräht, mein Freund, hast mich dreimal verleugnet, wenn er zweimal kräht. Ich nicht. Ich gehe sogar bis in den Tod mit dir. So wird nicht passieren. Bin ihm absolut überzeugt. Und das ist ja das Schöne, ne? Das ist ein tolles Herz. Der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Und Jesus bereitet ihn aber vor und sagt so, hey, du wirst es tun, aber es ist okay. Ich habe es dir vorher schon gesagt. Ne? Und hier ist jetzt Petrus und ich liebe den Mann, keine Ahnung. Weil der ist echt. Ne? Der nimmt doch kein Blatt vom Mund, der ist einfach echt. Und ja, da kommt viel Dummes raus. Wer viel redet, erzählt auch viel Mist. Das sagt schon Sprüche und so ist es. Er ist der einzigste von der Bande mit einem Schwert. Und da sind 600 ausgerüstete Soldaten. Und der meint, ja, im Namen Gottes kämpft einer wie 10.000, ne? Oder wie 1.000. So. Ich mache euch alle platt, hier ist mein Schwert. Ne? Und er fängt an und er fängt an. Ich denke mal, der war so verpeilt und so müde noch, dass er daneben getroffen hat, wo er eigentlich hin wollte, aber jedenfalls ins Ohr kriegt er wenigstens. Ne? Ich kann mir da Petrus sich vorstellen, so, ne? Und wir kennen die Geschichte, steht im Anfang irgendwie, Jesus nimmt das Ohr, ne? Und setzt es wieder an. So, fertig. Ey, Petrus ist echt ein Mann auf meinem Herzen, einfach ein Kämpfer, einfach ein Christ, der nur aus Leidenschaft funktioniert. Die Liebe und die Leidenschaft und sein Eifer für Jesus, das ist sein Antrieb. Das ist, warum er auf dem Wasser laufen kann, die anderen nicht. Die können gucken, wie er untergeht dann. Aber wenigstens ist er auf dem Wasser gelaufen. Petrus ist ein besonderer Mann und deswegen wurde auch am höchsten erhoben, so, weil er war bereit, er hat geglaubt und er hat vertraut. Ne? Er hat geliebt und er hat alles gegeben. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. So. So möchte ich sein, dass es ein Herz, das Gott benutzen kann, ein Herz, das eine ganze Gemeinde aus dem Nichts stemmen kann. Ne? Und hier ist er nur und er verteidigt seinen Jesus. Und er sagt, Jesus, ich kämpfe für dich, ich habe dir das versprochen. Und damit erfüllt er, was er versprochen hat. Ja, ich gehe bis in den Tod. Und gegen 600 Soldaten zu kämpfen, war eigentlich sein Tod. Aber Jesus macht alles gut. Und was wir hier nicht lesen in dem Evangelium, was ich aber wunderschön finde, ist, was im Johannes 18 dazu steht, weil es geht noch weiter. Weil die Soldaten kommen und Judas küsst ihn, ne? Und dann, ah ja, das ist er. Und die Soldaten kommen, packen Jesus, wie es hier steht, so ein. Und dann, aber Jesus lässt es nicht zu. Selbst in der Situation mit 600 Soldaten lässt er nicht zu, dass sie ihn einfach nehmen. Weil er möchte freiwillig gehen. Ne? Er geht den Weg zum Kreuz. Und da steht, dass der Leutnant oder irgendjemand ihn fragt, so bist du der? Und er sagt, ich bin's. Und auf einmal weichen alle entsetzt zurück. 600 Leute auf einmal und fallen zu Boden vor Jesus. Ne? Und dann siehst du, ist der Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist Jesus, seine Autorität und seine Kraft. Wenn da jemand steht, der da nicht stehen soll, dann wird er zur Seite geschoben, ob er will oder nicht. Ne? Weißt du, Jesus geht hier freiwillig zum Kreuz und ohne Gewalt. Und Jesus begann, ich habe hier ein Smiley und da steht, Jesus heilt. Yay. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöckern, um mich gefangen zu nehmen? Und dann passiert das, bla bla bla. So. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Jesus übergibt sich, nee, das kann man so gar nicht sagen, lässt sich, Jesus geht da einfach mit, ne, und sagt, okay, Jungs, weiter geht's zum Kreuz, und die Jünger, weg sind sie. Wir wissen, nur zwei Jünger haben ihn begleitet zum Kreuz, ne, Petrus und Johannes. Und auch da, dieser Petrus, ne, ich meine, er stand ja vor diesen römischen Soldaten und haut den innen dann noch, also es war kein Soldat, sondern der Knecht vom Hofdienst, aber haut ihn jedenfalls das Ohr ab. Ne? Also die Soldaten kannten Petrus. Und er geht trotzdem in das feindliche Lager mit der Hand. So. Setzt sich zu den Knechten mit ans Feuer und wärmt sich und beobachtet seinen Jesus, wie er da sitzt, wie er bespuckt wird, wie er gepinkelt wird. Ne? Wenn wir nächste Woche sehen, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten fangen auf einmal an, wie Kinder zu werden, setzen ihnen eine Kapuze auf, schlagen ihn und sagen, sage mal, wer war denn das? Ne? Der redet. So, und, weißt du, und es war einfach eine Qual. So, und Petrus sitzt da. Und auch da, er weiß, er ist schwach, aber trotzdem sitzt er dort. Und das hätte sein Leben kosten können. Ne? Weißt du, und Jesus hat es ihm nicht einmal übel genommen, dass er ihn verleugnet hat. Davon bin ich fest überzeugt. Weil Petrus hat echt alles gegeben, was er konnte, um stark zu sein. Und Petrus hat viel mehr Mut und Stärke und Glauben bewiesen und Vertrauen in Gott als alle anderen Jünger. Jesus ist nicht böse in unserer Schwachheit. Sondern das muss uns klar sein, weil auch Paulus lehrt uns, dass er sagt, ja, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil Jesus meine Stärke ist. Was Jesus möchte, ist einfach, dass wir bereit sind, wachsam sind und mit ihm durchs Leben gehen. Ne? Und eine Geschichte finden wir noch hier im Evangelium, meine Lieblingsstelle von dem Satz. Und ein gewisser junger Mann, alle nehmen an, dass es Markus ist, der das hier schreibt, ne? Aber ja, ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug. Ich frage mich, warum geht er im Schlafanzug dorthin? Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht war es warm.
Nee, das war ein Schlafanzug, ne? Ich meine, vielleicht hat er es gehört, ne? Markus war ja kein Jünger. Ne? Also, er war ein Jünger Jesu, aber kein Apostel. Ne? Nee, das war Lukas. Ah, jetzt bin ich durcheinander. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist da einer im Schlafanzug. So, und steht da mit von Jüngern. Aber das Beste kommt zum Schluss. Der ein Leibgewand auf den bloßen Leib trug und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leingewand zurück und entblößt floh er vor ihnen. Da siehst du nur noch zwei Arschbacken im Licht, im Mondschein glitzern und so. So, ja, das ist ein Jünger, ja. Darauf baut ihr Gemeinde. Ein großer Apostel. Ne? So ein, was sagt, so wie Jona, nee, wer war denn das? Wer war in Ägypten und ist vor der komischen Tante weggelaufen, die unbedingt den vergewaltigen wollte? Josef, genau. Ne? So ein. Gut, da habe ich jetzt keine geistliche Tiefe drin, aber ich fand es bildlich einfach so schön. So, ne? Ich frage mich auch, wenn der muss ja dann irgendwie durch die Stadt, um nach Hause zu kommen. Ne? Naja, ist egal. Könnt ihr selber weiter. Das kann sein. Ja, Furcht ist nicht in der Liebe, Herr. Und ich möchte lieber im Gefahrengebiet mit dir sitzen, so als entblößt mit roten Backen durch die Gegend rennen, weil ich Angst habe. So. Und die Geschichte von Petrus da im Lager, da, ja, das wäre mir lieber, wenn mein Name dort steht. So. Aber ich danke dir, dass du ja auch den Namen nicht mit, das nicht gesagt hast, schreib rein, wer das war, sondern ja, dass du uns nicht entblößt da stehen lässt. Ja. Du kannst mit unseren Schwachheiten umgehen, du verstehst sogar unsere Schwachheiten, sagst du. Und Und Herr, ich möchte wach sein und ich möchte beten. Das ist ein Versprechen, was du dort gibst. Das ist ein Gebot, was du dort gibst. Ja. Wacht und betet, um nicht in Versuchung zu kommen. Und ich kenne das, Herr. So oft ist mein Geist willig und ich gehe in meinen Alltag rein und vergesse aber irgendwie, dass worum es wirklich geht und gehe unvorbereitet, weil ich in meiner Zeit mit dir einfach penne so und nicht wachsam bin und so wie Petrus unvorbereitet in die Schlacht geht, voller Eifer, aber ja, nicht in deinem Willen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, einfach mit dir zu gehen. Hör nicht auf damit. Ja, weil du versprichst, dass wir in der Anfechtung vorbereitet reingehen können, so wie du. Du bist in jeder Anfechtung, du hast schon gewusst, was passiert, Herr, weil du im Gebet warst und wachsam. Und das will ich auch, Herr. Ein offenes Herz. So. Ja, wo selbst die schlimmste Anfechtung noch halb so schlimm ist. Ich genau weiß, was passiert, dass du da bist. Und ich bitte dich, hilf uns, gute Kämpfer zu sein, die dich kämpfen lassen. Dass du auch wirklich Sieg ist in unserem Leben. Ja. Ich danke dir auch hier für all die Details, die du gibst in deinem Wort und dass auch die Jünger einfach ihre Schwachheiten so aufgeschrieben haben und ihre ganzen Fehler und sie nicht verheimlicht haben vor uns. Nicht diese Superheiligen hier sind in deinem Wort, sondern eher die, ja, das könnte auch ich sein, so einfach ein Penner, ein Drops, so ein schwaches Gefäß. Danke, dass wir da drin sehen, wie toll du bist und dass du, nur weil wir schwach sind vielleicht, aber uns nicht einfach, dass du gerade das in uns benutzt, um dich zu zeigen. Und bitte offenbar dich in uns hier, dass deine Kraft und deine Stärke zur Geltung kommen, dass du erhoben bist und ja, wir diese Wunder sehen. Danke, dass du hier bist und mit uns. Bitte segne noch dir, dass die Zeit um uns hier treffen. Amen. Ja, das ist so ein halbes Jahr.